Also ich denke jetzt nicht, dass Männer an etwas anderes glauben als die Frauen, das denke ich nicht. Aber sie haben andere Zugänge für Glaubensthemen. Das erlebe ich schon, ja.
Das Entscheidende ist, wie finde ich einen Zugang zum Göttlichen, zu der göttlichen Kraft? Und da finde ich es immer wieder toll, Menschen, egal ob Mann oder Frau, zu erleben, die sich da auf den Weg machen und da ein Stückchen weiterkommen.
Viele Männer hat es halt aus der Kirche rausgetrieben, ja. Wir haben zwar eine Männerkirche gehabt, auch die katholische erst recht. Vorne stehen die Männer und in den Bänken sitzen die Frauen. Und viele Angebote der Kirche sind irgendwie für Männer weniger attraktiv.
Andreas Ebert ist evangelischer Theologe und hat bis vor ein paar Jahren das spirituelle Zentrum St. Martin in München geleitet. Sein Lebensweg ist aufs Engste mit Aufschwung und Neubeginn in der Männerarbeit der evangelischen Kirche in Deutschland verbunden. 1977 reist Andreas Ebert mit einer Gruppe Gleichgesinnter in die USA. Die Kunde von charismatischen Aufbrüchen in den Kirchen dort hat auch ihn, den jungen Theologiestudenten, erreicht. Die Reise führt zur New Jerusalem Community in Cincinnati. Es ist eine katholische Kommune für Familien und christliche Laien, in der Männer und Frauen völlig gleichberechtigt miteinander leben. Gründer und spiritueller Impulsgeber ist Richard Rohr, Franziskanerpater und Prediger. Es entsteht eine persönliche und geistliche Freundschaft zwischen Ebert und Rohr, die bis heute andauert. Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern bedeutete innerhalb der Kommune, dass Männer ihre sozialen Seiten entwickeln, sich ebenso um Haushalt und Kinder kümmern. Frauen arbeiten selbstverständlich in Leitungspositionen. Bis manche das Gefühl haben, ihre Kinder werden von zwei Müttern betreut, einer männlichen und einer weiblichen. Manche Männer vermissten etwas, sagt Andreas Ebert. Ebert sieht diesen Grundkonflikt in der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau bis heute und erzählt weiter von Richard Rohr.
Aber was ist jetzt mit unserem Mannsein eigentlich? Ja? Gibt es einen positiven Aspekt der Männlichkeit? Was macht den Mann zum Mann jenseits dieser Gender-Diskussion oder jenseits dieser Aufgabenverteilung? Und da hat er damals so für seine Gemeinde auch so Bibelabende und Gemeindeabende gehalten. Und da hat er einfach mal 4 Abende nur für Männer gehalten. Und die nannte er The Wild Man. Also intern, das waren wahrscheinlich keine 20, 30 Zuhörer. Und das wurde immer auf Kassetten aufgenommen. Und die hatte mir dann mal mitgebracht, oder ich, als ich dort war, hat er gesagt, ja, die kannst du haben. Und dann habe ich die gehört, war begeistert, habe gesagt, darf ich das übersetzen?
Das ist die Entstehungsstunde des später im Deutschen als Der wilde Mann veröffentlichten Buches. Es wird schnell zum Bestseller. Richard Rohr hat viel zu indigenen Völkern geforscht und teilweise mit ihnen Lebenszeit verbracht. Er kennt das Ritual der Initiation für junge Männer. Richard Rohr entwirft, basierend auf C.G. Jungs Gedanken zu menschlichen Archetypen, ein spirituelles Entwicklungssystem für Männer. Andreas Ebert übersetzt weiter und macht Rohrs Ideen mit ihm gemeinsam im deutschsprachigen Raum bekannt. Richard Rohr bietet ein Seminar für Männer an, mit denen er für 5 oder 6 Tage in die Natur geht. Er lädt zu einer Initiation ein und eröffnet Möglichkeiten für mystische Erfahrungen für Männer. Andreas Ebert gehört zu einem Vorbereitungsteam in Österreich, als er sich entscheidet, auch selbst an der Initiation teilzunehmen. Richard Rohr, so erzählt er, forderte die Teilnehmer auf, einige Stunden allein im Wald an einem festen Ort zu verbringen und sich innerlich 4 männliche Bezugspersonen dahin mitzunehmen.
Mein Vater war plötzlich präsent, das war ganz seltsam, weil ich mit meinem Vater eigentlich, den hatte ich ewig nicht gesehen, der ist auch schon längst tot gewesen. Und plötzlich ist er mir so kraftvoll innerlich begegnet, es war ein ganz starkes Erlebnis, diese Präsenz meines Vaters zu erleben, in mir und um mich herum. Und plötzlich ist auch so eine Liebe zu meinem Vater erwacht. Sein Wesen habe ich gesehen und erlebt. Und ja, seitdem habe ich ein sehr starkes inneres Verhältnis zu meinem Vater bekommen, das ich vorher hatte, ein Nichtverhältnis. Ja. Und plötzlich in dem Augenblick ist er mir begegnet. Das war für mich, glaube ich, überhaupt der Höhepunkt meiner Initiation. Ich kann gut jetzt auch zum Vater beten oder das Vaterunser und so weiter, da ist kein Widerstand da, sondern das ist auch, es ist ein gutes Wort geworden. Vorher war es ein Unwort, ein Nichtwort, auch nicht negativ, aber es war einfach, da war nichts.
Richard Rohr lebt inzwischen sehr zurückgezogen und kommt nicht mehr nach Deutschland. Die Initiation für Männer gibt es weiterhin unter dem Namen Männerpfade. Andreas Ebert hat sich noch vielen anderen Themen zugewandt. Die Begegnung und Freundschaft zu Richard Rohr gehört zu seinen wichtigen Lebenskonstanten. Und die Frage, wann ist ein Mann ein Mann?
Die Pointe bei Richard Rohr ist zu sagen, wie er überhaupt, das ist eine seiner Lieblingspointen in allem, in seiner ganzen Spiritualität, ist, es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht um ein paradoxes sowohl als auch. Ja? Das ist zwar paradox auf den ersten Blick, ja, soll er jetzt liebevoller werden oder soll er kämpferischer werden? Und da würde der Richard Rohr sagen, wie sein Franziskanerkollege, der Leonardo Boff, Zärtlichkeit und Kraft, ja. Beides ist der integrierte Mann oder der spirituelle Mann, lernt und übt, beides zu verbinden. Ja. Das muss kein Widerspruch sein.
Stefan Wolf ist Autor des Buches Manngeburt – Kraftrituale für Männer. Er ist als Therapeut in Utting am Ammersee tätig und arbeitet mit Männern sowohl in Einzeltherapien als auch in Gruppen und Seminaren, die dann meistens in der Natur stattfinden. Der ehemalige Katholik hat als Erwachsener die Kirche verlassen. Aber Stefan Wolf ist als spirituell suchender Mensch weiter unterwegs gewesen und hat vieles ausprobiert. Vor mehr als 20 Jahren erfuhr er von der konfessionslosen Meditationsform Heartfulness, die ihre Wurzeln im Raja-Yoga hat und von Menschen weltweit praktiziert wird. Diese sehr einfache Herzensmeditation soll die innere Verbindung zum Göttlichen immer wieder erneuern. Als spiritueller Entwicklungs- und Erfahrungsweg gilt das Leben in Alltag und Familie. Die tägliche Meditationsroutine ist für Stefan Wolf seither lebenswichtig, auch um für seine anspruchsvolle Arbeit fit und präsent zu sein.
Die initiatische Therapie ist ein Zweig der transpersonalen Psychologie. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es unsere biografischen Themen gibt, wo wir Traumata erlebt haben, wo wir aus denen heraus Neurosen und was wir so in unserer Welt alles so erleben, Depressionen und Burnout und was es so alles gibt, entwickelt. Und verbindet es mit dem, wie Durkheim, der Gründer der initiatischen Therapie, es nannte, mit dem Sein. Und Prozesse, die auf der biografischen Ebene durchexerziert und durchgelebt werden, führen dazu, dass ich mich in diesem größeren Sein anders aufgehoben, eingebunden, angebunden fühle. Das heißt, jeder wirklich initiatische Prozess bringt auch einen echten Bewusstseinsentwicklungsschritt mit sich.
Für Stefan Wolf ist es essentiell, dass sich der Mensch als spirituelles, aber auch als körperliches Wesen verbunden mit Natur und Schöpfung wahrnimmt. Auch Richard Rohrs Bücher kennt er. Innerhalb der katholischen Kirche wurde der Franziskaner Richard Rohr wenig publik. In Deutschland war er viele Jahre Gast auf jedem evangelischen Kirchentag.
In der Kirche war ganz sicher der Verdienst der, dass er die Leiblichkeit in den Glauben in den Mittelpunkt auch gestellt hat, dass also Spiritualität und Geistigkeit und all diese Erfahrungen, die damit einhergehen, über ein körperliches Erleben und Erfahren geht, dass da keine Spaltung und Trennung ist, wie es oft in der Kirche erlebt wird.
Der Richard Rohr hat mich insofern sehr angeregt, überhaupt mit dem Thema Männlichkeit mich zu beschäftigen und drüber nachzudenken. Und habe das damals sehr interessant gefunden, habe die Bücher alle gelesen. Aber auch dieser Gedanke der Initiation, das war mir immer auch etwas fremd.
Volker Linhardt engagiert sich ehrenamtlich in der Männerarbeit der evangelischen Kirche. Als Religionslehrer in einer Grundschule in Nürnberg ist er es heute gewohnt, über Glaubensthemen zu sprechen und zu reflektieren. Dabei hatte er, als Sohn von Eltern mit einer Gastwirtschaft, erst den Wunsch, Koch zu lernen. Letztlich wurde es eine Lehre als Kellner, was ihm sehr viele Begegnungen mit Menschen brachte.
Ich wurde konfirmiert und dann war es wieder vorbei. Also mein Elternhaus war überhaupt nicht kirchlich. Aber dann habe ich Zugang gefunden eben zu einer christlichen Jugendgruppe. Und da war der Glaube eben auch wirklich so, das war so ein pietistischer Glaube. Ja, sehr, sehr emotional, auch sehr biblisch geprägt. Und wir waren eine sehr intensive Gemeinschaft. Und das hat mir in der Altersphase gut getan.
Schon damals merkt Linhard, dass er gern Religionslehrer wäre. Aber erst nach Lehre und Zivildienst ist er sich sicher. Er holt das Abitur nach und studiert. Durch seine Frau lernt Volker Linhard später die evangelische Kommunität Christusbruderschaft in Selbitz kennen und schätzen. Es sind auch die Selbitzer, die Volker Linhard bitten, ein regelmäßiges Vater-Kind-Wochenende bei ihnen anzubieten. So kommt er immer mehr in Kontakt mit der evangelischen Männerarbeit.
Diese Idealbilder, denen man immer wieder nacheifert in manchen Männerkreisen und dann letztlich dran scheitert, weil es eben Idealbilder sind. Und immer das Gefühl hat, ich bin als Mann irgendwie defizitär. Und dann zu sagen, nein, ich bin ein Mann und das ist okay so. Und ich muss nicht irgendein Ziel erreichen, ich bin so, wie ich bin. Und das war für mich sehr entlastend.
Auch wenn Richard Rohrs Initiation und die Männerpfade nicht Volker Linhards Weg sind, er setzt sich mit den sich verändernden gesellschaftlichen und sozialen Aspekten des Mannseins immer wieder wissenschaftlich auseinander und zieht daraus viel Unterstützung für sein eigenes Selbstverständnis als Mann. Treffen für Männer gibt es innerhalb der evangelisch-lutherischen Kirche schon seit mehr als 100 Jahren. Um Gespräche über den eigenen Glauben ist es dabei aber nicht so sehr gegangen. Volker Linhard studiert noch heute alle wichtigen Publikationen, die zum Thema Männerarbeit erscheinen. Seinen Blick auf historische Entwicklungen und neue Perspektiven bringt er als Ehrenamtlicher in die Männerarbeit der evangelischen Kirche mit ein. Männerarbeit in der evangelischen Kirche ist vor allem ehrenamtliche Arbeit, so wie für Volker Linhard. Etwa 250 Männergruppen gibt es zurzeit in Bayern innerhalb der evangelischen Kirche. Weil es aber doch ein besonderes Thema mit eigenen Herangehensweisen ist, gibt es einen hauptamtlichen Verantwortlichen, der mit seinen Erfahrungen die Ehrenamtlichen anleitet. Seit 9 Jahren ist das Günter Kusch im Amt für Gemeindedienst der evangelisch-lutherischen Kirche in Nürnberg. Auch Kuschs Vater war schon Pfarrer. Um sein Glaubensleben unbehelligt führen zu können, hatte er seine ostdeutsche Heimat Görlitz verlassen, war in den Westen gegangen und hatte dort Theologie studiert.
Also ganz wichtig war für mich das Elternhaus und dieser Glaube, den ich kennengelernt habe durch meinen Vater, der trägt mich auch heute noch. Einer seiner wichtigsten Sätze war immer, hüte dich vor Menschen, die aus der Frohbotschaft eine Drohbotschaft machen wollen. Also wenn dir Menschen begegnen und sagen, das ist aber Sünde, das darfst du nicht tun und Jesus sieht dich oder Gott sieht dich im Himmel, der straft dich für alles, dann halte Abstand. Jesus hat eine Frohbotschaft gewollt und keine Drohbotschaft. Und das ist ein Satz, der mich bis heute begleitet. Ich muss sagen, die ersten 3 Jahre habe ich viele Fehler gemacht. Ich habe gedacht, ich kann so Angebote, die bei den Frauen gut gelaufen sind, einfach übernehmen und dann schreibe ich drüber, das ist jetzt für die Männer. Ja? Also, was weiß ich, so ein Frauenfrühstück mache ich halt jetzt ein Männerfrühstück. Das hat nicht funktioniert. Und ich habe bestimmt von den, wenn ich 10 Angebote hatte, waren 3 oder 4 dabei, da ist keiner gekommen. Ja? Und dann habe ich überlegt, woran lag's.
Günter Kusch macht gute Erfahrungen damit, Männer ganz gezielt anzusprechen. Wenn sie zum Beispiel als Väter ihrer Konfirmandenkinder in Erscheinung treten. Günter Kusch sucht die Begegnung mit ihnen, fragt nach.
Abenteuerpädagogik, Erlebnispädagogik, das sind so die Stichworte, wie ich die Männer erreichen kann, aber auch zum Thema Spiritualität. Also das Thema Pilgern ist bei uns ganz groß. Männer, die Schulter an Schulter miteinander unterwegs sind, mit spirituellen Einheiten, das läuft super. Und auch Mountainbike-Kurse zum Beispiel könnte man in Kirchengemeinden anbieten, das ist auch toll. Oder Repair-Werkstätten für die Männer, wo sie miteinander bauen und basteln. Also gibt es viele Ideen. Also ich erlebe Männer erstmal sehr vorsichtig, wenn es um Glaubensthemen geht. Sie brauchen etwas, um in diese Themen reinzukommen. Sie öffnen sich nicht so schnell, haben ein bisschen eine Scheu auch zuzugeben, dass sie gläubig sind. Eher hört man dann, ja, das mit dem Glauben, das weiß ich jetzt nicht, ob das so meine Sache ist. Aber wenn mal ein bisschen Zeit vergeht und man mit denen ins Gespräch kommt, dann sagen sie auch ganz offen, was sie mit Kirche erlebt haben oder dass sie auch am Abend mal beten oder dass sie auch in die Natur hinausgehen und da einfach mal stehen bleiben, den Himmel über sich genießen und überlegen, wo ist eigentlich jetzt Gott? Ist er tatsächlich in der Schöpfung? Also solche Fragen kommen, aber es braucht ein bisschen Zeit, dass die Männer auftauen, sage ich mal.
Männer werden in der Gesellschaft noch immer stark über ihren beruflichen Erfolg definiert oder definieren sich selbst darüber. Die Veränderungen kommen auch durch die Frauen, die sich ihre Positionen neu erkämpfen mussten und müssen. Sie fordern Veränderungen auch bei Männern ein. Erfreulich, immerhin, inzwischen achten auch Männer auf ihre Gesundheit und haben ein Bewusstsein für ihren Körper. Tatsächlich gibt es diesen Trend vielleicht 10 oder 20 Jahre erst. Mit einem ganz besonderen Angebot hat Günter Kusch unerwartet einen echten Volltreffer gelandet. 16 Männer treffen sich für ein langes Wochenende, um einen Sarg zu bauen und über den Tod zu sprechen, aber auch über das Leben.
So war der erste Kurs dann eigentlich ja ausgebucht ziemlich schnell und viele Männer haben gesagt, das genau, das habe ich seit Jahren gesucht, mich mal mit anderen Männern auch über den Tod, über Leben nach dem Tod zu unterhalten. Und wenn man da gemeinsam baut, Särge baut, dann sind die Themen ja quasi ja in der Hand. Die liegen ja vor einem. Also es war eine irre Erfahrung. Wir haben das jetzt 4-mal gemacht, den Sargbaukurs. Und der ist immer ausgebucht und ist immer ein total tiefgehendes Wochenende, auch für mich persönlich dann.
Oliver Behrendt ist der Leiter von Haus Eckstein, dem spirituellen Zentrum der evangelischen Kirche in Nürnberg. Ganz bewusst wird hier nach Formen gesucht, die über die klassischen Angebote von Kirche hinausgehen. Sein eigenes Interesse für Theologie kam durch seinen Religionslehrer.
Der Schlüssel war dann eigentlich die Entdeckung einer eigenen kleinen religiösen Praxis, die aber auch mit einem guten Religionslehrer wieder verbunden war. Also es gab Kontakt zu authentischen Persönlichkeiten, die für mich ganz entscheidend war. Das war damals Pfarrer Grillenberger, der als Religionslehrer in München am Gymnasium da war, ist einer der Gründungsmitglieder der Münchner Grünen gewesen. Und ich dachte mir, naja, wenn der die Bibel liest, schaue ich auch mal rein. Und ich wusste damals schon, dass es nicht darum geht, sie an einem Stück möglichst schnell durchzulesen, sondern ich habe mir echt Zeit gelassen. Ich habe da als 14-Jähriger jeden Tag 10 Minütchen ein paar Verse gelesen, habe mir eine Kerze dazu angezündet. Ich weiß bis heute nicht, woher dieses Setting kam. Die Kerze angezündet, die Stille danach gesucht und wollte das auf mich wirken lassen. Und das war im Grunde die Geburt meiner Meditationspraxis. Viele glauben heute, Gott ist sozusagen das große Meer, während wir nur die Welle sind. Ein schönes Bild auch, ja. Aber ich glaube, Personalität hat ihr Recht. Und ich habe auch gemerkt, dass es sich in Christus zeigt. Ich finde, Jesus in der Art, wie er gelebt hat, wie bezogen er war, ja, wie sehr er sich den Themen seiner Zeit gestellt hat, wie sehr er sich auch in Demut geübt hat und von seinem Willen absehen wollte. Ja, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner geschehen. Also als Kanal für göttliches Wirken hat für mich viel bedeutet und viel von dem gezeigt, was Gott, glaube ich, ist.
Immer auf der Suche nach interessanten Konzepten für das spirituelle Zentrum hatte Oliver Behrendt vor Jahren von einem Wochenende gelesen, das spirituelles Erleben und Naturerfahrung verbindet.
Das war ein Schnupperwochenende, das hieß Die Seele im Spiegel der Natur. Und das hat mich neugierig gemacht, da habe ich teilgenommen und war ganz offen gesagt, ehrlich, wirklich sofort begeistert von der Arbeit. Dieses Wochenende hat voll gezündet bei mir. Warum? Weil ich durch meine seelsorgerliche Ausbildung immer eine große Sympathie hatte für offene, gute, authentische Gesprächssituationen. Wir waren damals in einer Gruppe von 16 Personen, die sich alle nicht kannten und die durch diese Art von Naturarbeit plötzlich in einer Klarheit und Offenheit miteinander sprechen konnten, wie ich das ganz selten vorher in kirchlichen Gruppen oder anderen Gruppen erlebt hatte. Und das zeichnete das unglaublich aus.
Das Schnupperwochenende war der Beginn von Oliver Behrens Begeisterung für Visionssuche, auch bekannt als Vision Quest. Dieses Konzept aus Amerika ähnelt etwas dem Ansatz von Richard Rohr. Naturerfahrung unter Begleitung als Initiationserlebnis. Oliver Behrendt ging damals selbst auf Visionssuche und war dann so überzeugt, dass er sich darin ausbilden ließ und heute Visionssuchen und Visionssuche-Ausbildung anbietet. Klaus Götz, 60 Jahre, Arzt in einer fränkischen Kleinstadt, war mit ihm, einem weiteren Visionssuche-Begleiter und der Gruppe vor 4 Jahren in Norwegen.
Also es war jetzt nicht wirklich so, das ist ein ganz spezielles Ereignis gewesen und so, so jetzt muss ich auf Visionssuche, sondern eher so, ich möchte ganz stark in Kontakt mit mir selber kommen, mit meiner Veränderung, mit meinem Wandel, mit meinem Werden, mit meinem Sein.
Klaus Götz erlebt in seiner Kinder- und Jugendzeit nette kirchliche Gemeinschaft und schöne Freizeiten. Aber innerlich erreicht ihn nichts bleibend, sodass er nach der Konfirmation nur selten den Weg in die Kirche findet. Und doch ist da etwas, was er nicht greifen kann. Aber es lässt ihn immer wieder auf die Suche gehen. Er praktiziert Yoga, befasst sich mit Zen-Meditation und Buddhismus. Dann kommt er zu Vision Quest. In der Visionssuche verbringt Mann oder Frau eine vorher bestimmte Zeit in der Natur, im Wald oder in der Wüste, allein und an einem festen Ort. Klaus Götz sucht sich auf seiner Visionssuche in Norwegen einen Platz, der auch eine dunkle Stelle hat. Er beschließt ganz fest, dorthin wird er nicht gehen, auf keinen Fall. Und folgt am 4. Tag doch einem Impuls, der genau das vorgibt.
Und bin da runter und bin durch diese Dunkelheit und bin an einen Ort gekommen, wo die Sonne geschienen hat, wo es hell war, wo es Licht war, wo Wasser geplätschert hat, wo ein See war. Also das klingt jetzt irgendwie fantastisch, aber ich weiß, dass es genauso war. Ich weiß auch, dass ich damals lang dort geblieben bin und zu Tränen gerührt war, weil ich gehe in diese Dunkelheit, ich gehe in meine Dunkelheit, an meine dunklen Stellen und ich erlebe so einen wunderschönen Ort. Das ist dieses Behütetsein, auch dieses durch die Dunkelheit durchgehen. Auch in Übertragen, in schwierigen Zeiten, diese Dunkelheit auszuhalten im Leben, durchzugehen und der Schönheit der Welt zu begegnen. Natürlich sind diese Elemente der Spiritualität, wie sie die Mystiker vermitteln, ein ganz wichtiger Bestandteil dessen, einen suchenden Menschen auch anzusprechen.
Der Aufbruch in der evangelischen Männerarbeit der 80er Jahre durch Richard Rohr und Andreas Ebert hat die Vorarbeit für viele neue Wege in der christlichen Spiritualität und in der Männerarbeit geleistet. Auch Oliver Behrendt schätzt die Möglichkeit der Begegnung in einer reinen Männergruppe. Aber die Visionssuche bietet er für Männer und Frauen gemeinsam an.
Warum ich aber persönlich sehr, sehr, sehr dafür plädiere, dass Männer und Frauen zusammen auf Visionssuche gehen und auch gemeinsame Erfahrungsräume haben, ist eben, dass dort, ja, ganz viel Heilarbeit passiert zwischen den Geschlechtern. Ja. Also wenn Männer dann nach 4 Tagen und 4 Nächten alleine draußen fasten in der Natur zurückkommen und so offen und sensibel und verletzlich sich zeigen, ja, dass auch mal die Träne vielleicht fließt, wenn man über die eigene Lebensgeschichte spricht. Das wiederum berührt die Frauen sehr und heilt ganz viel von dem, was Frauen aushalten mussten an männlicher Härte. Und umgekehrt, wenn Frauen mit dieser Straightness und Klarheit draußen sind und dort ihre Erfahrungen machen, mit ihren Dämonen ringen und in ihren Dämoninnen, ja, und das gezeigt wird, heilt das wiederum auch die Männer. Also das ist das, was ich erlebe. Ich würde es mal so sagen, ja, man will vielleicht nicht jeden heiraten, ganz sicher nicht, den man nach einer Visionssuche oder auf einer Visionssuche erlebt hat, aber es ist einem jeder und jede ans Herz gewachsen in so einer gemeinsamen Zeit.
Oliver Behrendt meint, in einer evangelischen Kirche der Zukunft sollte auch die Versöhnung von Mensch und Natur eingebunden sein.
Ich würde mir auch sehr, sehr wünschen, dass wir neue Formen vielleicht finden. Es ist nicht allein mehr nur das klassische Bildungshaus, das spirituelle Zentrum oder das Kloster, die Kommunitäten, sondern es braucht wirklich Orte, die lokale Resilienzzentren werden, wo Naturerfahrung gemacht wird, aber auch Naturwissen gesammelt wird, wo dieses Wissen selbst erlebt, reflektiert und weitergegeben wird.